Preis dem Herrn. Ich habe einen guten Freund. Und ich habe einen wunderbaren Herrn und Heiland. Und Gott macht alles gut. Das eine Schöne an unserem Herrn und Heiland ist, Gott macht keine Fehler. Und was er gemacht hat, ist alles wunderbar und herrlich. Mein Thema heute ist, Gott hat einen guten Plan für einen jeden einzelnen Menschen. Auch für dich, auch wenn du denkst, mich hat Gott aufgegeben, ich kenne den Herrn nicht, ich will mit dem Herrn nichts zu tun haben. Gott kennt dich von Mutterleib an, der hat dich im Mutterleib zubereitet. Und zwar wunderbar, wenn ich die Bibel lese, er hat uns wunderbar zubereitet, alles vollkommen gemacht. Ja, nur die Menschen verschandeln uns, missbilden uns. Und die Menschen gönnen uns nicht, dass wir Liebe, Friede und Freude in unserem Leben haben. Gott sagt einmal in seinem Wort, ich will, dass allen Menschen geholfen werden, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Für mich ist Gott der beste Pädagoge, der beste Lehrer, der beste Planer. Er hat alles bis ins Detail geplant. Eigentlich für unser Leben gibt es einen Masterplan. Das ist ein Plan, was der Meister gemacht hat. Und es baut immer auf und es geht weiter vorwärts und so weiter. Zuerst eine ganz kleine Geschichte aus der Bibel. Patriarch Jakob, der hat Fehler gemacht und ja, der hat sich versündigt an seinem Vater, an seinem Bruder. Betrogen, er war ein Betrüger. Aber Gott liebt auch Menschen, die versagt haben. Gott geht Menschen nach, die versagt haben. Gerade wenn sie versagt haben, hat er für sie einen besonderen Plan. Gott hat einen besonderen Plan für Versager, für Leute, die durchgefallen sind, für Leute, die, ja, für die die Gesellschaft keinen Pfifferling mehr übrig hat. Er geht den Menschen nach und hat immer einen Plan. Wenn Plan A versagt, Plan B und Plan C und Plan D und Plan E und was weiß ich, wie viele Pläne der liebe Gott hat. Er hat tausende Pläne für unser Leben. Er hat alles wohlweislich und wunderbar geordnet. Nur ein Beispiel aus dem Leben Jakob. Er hat versagt, er flieht vom Herrn und geht ins Ausland, ins fremde Land. Und unterwegs hat er einen Traum. Er sieht den Himmel offen, er sieht die Himmelsleiter, wie Engel auf und abgehen. 1. Mose 28, kannst du diese Story nachlesen. Und das hat ihm Kraft gegeben, sein ganzes Leben lang. Solange er dort bei seinem Onkel Laban war, da wusste er, Gott hat mich nicht aufgegeben. Ich habe versagt zu Hause, ich habe Fehler gemacht, aber Gott hat ein Plan mit mir. Wenn das eine nicht funktioniert, wird das andere funktionieren. Und Gott hat gesagt, ich bin mit dir, egal wo du hingehst, egal was du machst, egal was in deinem Leben passiert. Ich habe einen guten Plan für dich. Und dann nach 21 Jahren kommt er zurück. 1. Mose 32 lesen wir seine Geschichte. Und dann hat er wieder eine Begegnung mit Gott. Und dort kämpft Gott mit ihm. Und das ist Pniel. Gott hat mit ihm gerungen eine ganze Nacht. Und er war verzweifelt, er wusste nicht weiter, wie es weitergehen sollte, aber Gott hat einen Plan für ihn gehabt. Und er hörte, mein Bruder Esau kommt mit 400 Mann bewaffnet und der wird mich lynchen, der wird sich rächen an dem, was ich ihm angetan habe. Ich habe ihn betrogen um seine Erstgeburt und dergleichen und er ringt eine ganze Nacht und Gott berührt ihn und er gibt ihm einen Klaps. Ich weiß nicht, was das alles so war mit diesem Klaps, aber auf jeden Fall, von dem Augenblick heißt es, und die Sonne ging in seinem Leben wieder auf. Er hat wieder Licht gesehen. Gott hat ihn berührt. Und jetzt konnte sein Bruder Esau kommen, konnte mit ihm machen, was er wollte. Er wusste, ich bin von Gott berührt. Gott hat einen Plan, auch auf dem Nachhauseweg, als er seinem Bruder begegnen will. Gott berührt ihn. Er humpelte, er hinkte. Irgendwas muss mit dem Jakob passiert sein. Als er abgehauen ist von zu Hause in Bethel, da ging die Sonne unter. Und nach 20 Jahren, als er wieder zurückgeht, und Gott ihn berührte, dann heißt es wieder, und die Sonne ging wieder auf. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen wieder Sonne, wir brauchen wieder Licht, wir brauchen wieder positive Erfahrungen in unserem Leben. Pniel ist einfach, er sieht das Angesicht Gottes, er ist Gott begegnet und er ging im Licht Gottes auf. Das ist Pniel. Und Gott hat einen Plan für uns, auch wenn die Sonne untergeht. Sei sicher, morgen geht die Sonne auf. Morgen wird es wieder Licht. Morgen wird wieder Gnade sein. Gib dich nicht auf. Und von dem Moment, als Gott den Jakob berührte, ich will ein paar Wahrheiten sagen, manche Leute kapieren es nicht, da kannst du predigen, so viel du willst, deshalb wiederhole ich es immer wieder. Wenn Gott dich berührt, ist nicht immer wunderbar, herrlich, fantastisch, gewaltig, großartig. Nein, der humpelte. Der liebe Jakob humpelte. Er hat einen Schlaganfall gehabt, meines Erachtens. Und jetzt geht er an Krücken. Jetzt geht es nicht mehr so schnell wie vorher. Jetzt kann er sich nicht mehr alles leisten. Jetzt kann er die Berge nicht mehr so besteigen, wie er gerne wollte. Vorher, ich kann alles, ich schaffe alles. Und jetzt geht es nicht mehr. Auch da hat Gott einen wunderbaren Plan. Gott ist ein Pädagoge. ein Lehrer. Und er lehrt jeden Einzelnen individuell. Er hinkte, er humpelte, er war behindert, er hat ein Handicap gehabt, sein Leben war beeinträchtigt. Er ging, er war nicht mehr der alte Jakob, der ausgezogen ist. Auch in unserem Leben passieren manchmal Dinge, dass wir sagen, ich bin nicht mehr derselbe, was ich früher war. Bei mir ist so viel passiert. Und wenn ich das hier sowas predige, weißt du, wenn Gott dich berührt, das kann sein, dass du einen Schlaganfall bekommst und dann sagst, lieber Gott, ich dachte, du wirkst Zeichen und Wunder, Gesundheit und Erfolg und Sieg und all das sind die Zeichen deiner Güte. Nein, auch Misserfolg ist ein Segen. Auch durch Misserfolg wirkt der Herr. Und das darfst du heutzutage nicht mehr predigen den Menschen. Du darfst nur sagen, der Herr ist wunderbar, der Herr ist wunderbar, der Herr ist wunderbar. Nein, der Herr ist manchmal gar nicht so wunderbar. Und ich sage dir die Wahrheit, der Herr nimmt uns ganz manchmal ganz hart in die Zange. Wir müssen manchmal so viel lernen. Ja, es ist nicht immer Erfolg und Gesundheit und Segen. Auch Misserfolg ist ein großer Segen. Gott hat besondere Pläne mit uns. Wenn er nicht auf den geraden Weg uns erreichen kann, dann benutzt er die Hintertür oder Umwege. Die Krankheit zum Beispiel, die Schwachheit, Probleme, Schwierigkeiten. Gott hat ganz andere Pläne in unserem Leben. Und die meisten Leute bringen alles durcheinander. Die denken, wenn Gott uns liebt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir gesegnet auf der ganzen Linie. Und ich muss eine Wahrheit sagen, Gott interessiert sich Dreck um das Materielle, um das Irdische, um das Vergängliche. Gott interessiert sich an die Seele. Die soll es deiner Seele gut gehen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Jakob hat dort in Mesopotamien so viel gewonnen, so viel Nutzen. Ich habe zwei Frauen, Haufen Kinder, bringt er mit nach Hause, ist wieder reicher Mann, mit einem Stock zog er aus und was mit zwei Heere kommt er zurück. Aber das war nicht alles, was Gott ihm geben wollte. Gott wollte ihm einen geistlichen Segen geben, eine geistliche Berührung, eine geistliche Erfahrung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Aber die meisten Leute wollen das nicht kapieren. Die meisten wollen nur, dass alles wie gebuttert geht. Die wollen nur hören, wonach die Ohren jücken. Der Weg zum Leben, das war auch im Monat November, als wir über den Tod uns unterhalten, der Weg zum Leben geht über das Sterben. Der Weg zum Leben geht über das Abnehmen. Johannes der Täufer, wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, eine seiner großen Botschaften war, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ganz anders, als wir denken, nur dass wir nur noch Wunder, Zeichen und großartige Dinge erleben. Ja, der Weg zum Leben geht über Krepieren. Der Weg zum Leben geht übers Kreuz. Ich muss mit Christus gekreuzigt werden. Gott will grundsätzlich, dass es uns wohl geht und dass wir das Ziel erreichen und dass aus unserem Leben was wird. Aber das wird nicht von Dingen, wenn es nur alles gut geht. Verstehst du, wenn wir immer nur jeden Tag Kuchen haben, jeden Tag Schnitzel haben? Weißt du, ein sinnloses Leben ist nur das materielle Leben. Niemand ist glücklich, niemand ist reich, niemand erreicht das Ziel, wenn er nur irdische Güter hat. Gott will, dass es uns wohl geht. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Und Gott, das ist, woran Gott interessiert ist, dass unsere Seele gut geht, dass wir Frieden haben, dass wir Ruhe haben, mittendrin im Auge des Orkans. Gott ist kein Sadist, meine Lieben. Manche Leute denken, wenn Gott die Menschen manchmal so prüft wie den armen Hiob, dass Gott ein Sadist ist. Nein, Gott ist kein Sadist, Gott quält keine Menschen. Aber Gott will durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen uns ans Ziel bringen. Und je mehr Herausforderungen wir haben, desto schneller kommen wir ans Ziel. Je mehr Kämpfe. Gott will den Menschen ja ganz nah an sich selbst heranziehen. Wann betet der Mensch am allermeisten? Wenn es ihm ins Dreckige geht. Wenn er in Not ist, wenn er krank ist, wenn er Schwierigkeiten hat, wenn er nicht mehr ein noch ausweist. Da ruft er zum Herrn. Die ganze Zeit, die übrige Zeit, wenn es alles gut geht, da fragt er doch nicht nach dem Herrn. Die meisten Leute vergessen Gott, wenn es ihnen gut geht. Und der Teufel hat es verstanden, in dieser Zeit, in der wir leben, die Menschen von Gott abzubringen. Nicht durch Krankheit, Not und all diese Dinge. Nein, in denen es ihnen gut geht. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Verstehst du? Warum brauche ich den Gott? Ich brauche doch den lieben Gott ja gar nicht. Für was denn? Nur als fünftes Rad am Wagen? Gott ist kein Sadist, meine Lieben. Die meisten Menschen haben ein ganz falsches Bild von Gott. Und die denken, ja, Gott prüft uns, Gott plagt uns. Den Sohn, den er aufnimmt, dann straft uns, züchtigt er. So lesen wir in der Bibel. Aber wir verstehen Gott nicht. Gott will uns disziplinieren. Gott will uns ans Ziel bringen. Und Jakob hat in der Fremde beim Onkel Laban unheimlich viel gelernt. Der wurde betrogen, so wie er andere betrogen hat. Jetzt konnte er sich mitfühlen, sich hineinversetzen in der Lage, wie es ist, wenn man dann betrogen wird. Zuerst seine liebe Rahel, für die arbeitet er und dann morgens wacht er auf nach der Hochzeit und die Lea liegt im Bett. Verstehst du? Und dann ist schockiert. Ja, eigentlich habe ich für die Rahel gearbeitet. Und so ist, er wurde enttäuscht. Aber gerade da arbeitet er nochmal 7 Jahre. Er legt noch eins drauf. Und er sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und genau das ist, was der liebe Gott mit uns erreichen möchte, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir wollen die Rahel haben und wir kriegen die Rahel. Da arbeitet er nochmal 7 Jahre. Und wenn es sein muss, nochmal 7 Jahre. Wie auch immer. Gott hat die Extreme geschaffen, Geschwister. Gott hat Tag und Nacht gewollt. Gott ist ein Gott, der Tag und Nacht arbeitet. Der ruht nicht, obwohl es in der Bibel heißt, und er ruhte von seinen Werken. Er ruhte mit dem Natürlichen. Im Natürlichen hat Gott überhaupt nichts mehr geschaffen nach dem 7. Schöpfungstag, nach dem 6. Schöpfungstag. Da hat er die Erde uns überlassen. Macht dir die Erde untertan. Füllt die Welt und so weiter. Und er ruhte. Aber jetzt arbeitet er an der Seele. Nach der Schöpfung bringt Gott uns zur Ruhe, raus aus der Hektik. Ja, Gott hat wunderbare Pläne für uns. Und Gott hat die Extreme geschaffen. Viele Leute können das nicht kapieren, verstehen es nicht. Die denken, ja, nur das Gute hat der liebe Gott geschaffen. Nein, Gott hat auch die Nacht geschaffen, damit wir schlafen, ruhen, nichts tun, lahm sind. Gott hat die Gegensätze geschaffen, Licht und Finsternis. Gott hat auch den Teufel geschaffen. Und der Teufel ist auch ein dienstbarer Geist, ein dienstbarer Engel. Der muss uns ein bisschen kneifen, der muss uns ein bisschen kitzeln, der muss uns ein bisschen reizen. Ja, der muss so vieles tun, damit wir herausgefordert werden. Der hat groß und klein geschaffen, gut und schlecht, Mann und Frau, ja, oben und unten. Viele Leute denken so wie Lessing, ja, der liebe Gott hat den Menschen vom Kopf bis zum Nabel geschaffen und ab dem Nabel hat der Teufel den Menschen gemacht. Nein, Gott hat den ganzen Menschen gemacht. Komplett, wie er war. Verstehst du? Gut und schlecht zugleich. Gott hat Wärme und Kälte geschaffen. Beides ist lebenswichtig in unserer Welt. Spannung und Entspannung. Manche Leute denken nur Entspannung. Oh, Halleluja, es ist so gut in der Gegenwart Gottes. Nein, Gott hat Spannung und Entspannung geschaffen. In der Gegenwart Gottes ist wunderbar, aber in der Gegenwart Gottes, da kämpfen wir, da ringen wir, da versuchen wir, unser Bestes zu geben. Gott zu kämpfen. Er hat das Böse und das Gute geschaffen. Wie hat doch die Hiob einmal gesagt, als seine Frau sagte, sag doch deinem Gott ab. Da sagte, wir haben von Gott das Gute genommen. Da werden wir auch das Böse noch verkraften und annehmen. Beides aus Gottes Hand nehmen. Und das haben die meisten Christen nicht gelernt. Die wollen nur das Gute aus der Hand Gottes nehmen. Gesundheit, Erfolg, Sieg, Segen. Ja, Gott hat das Licht geschaffen. Gott hat die Finsternis geschaffen und so weiter. Und was würde die Welt ohne Finsternis sein, ohne Nacht sein? Es gibt Spannung und Entspannung, Plus und Minus. Und so existiert alles durch die Güte Gottes, Licht und Wärme. Das sind nur unsere Empfindungen. Bei Gott ist keine Nacht. Verstehst du? Bei Gott ist alles ewig, ist alles Licht, ist alles Leben, ist alles gut, ist alles vollkommen. Nur unsere Empfindungen. Ist kalt. Ist heiß. Verstehst du? Ist das. Verstehst du? Wir empfinden nur. Es existiert nur aus sich selbst, weder das Gute noch das Böse ist irgendwo da, es ist alles von Gott. Nur unsere Empfindungen, unsere Eindrücke, unsere Verarbeitung, ja, wie wir die Sachen aufpassen, aber das mag ich nicht, das schmeckt mich nicht, das bekommt mir nicht. Auch das ist von Gott, was uns nicht bekommen, diese bitteren Kräuter. Auch die sind zum Gewürz wichtig, wenn du eine gute Mahlzeit machst, dein Weihnachtsbraten. Verstehst du? Diese Gewürze, verschiedene Gewürze, scharfe Gewürze, sanfte Gewürze, da muss ein bisschen verdünnen, was weiß ich alles, schmackhaft machen. Gott hat beides geschaffen, damit wir gesund bleiben. Aber die meisten Leute sind krank, weil sie nur das Gute schlucken. Jeden Tag Kuchen. Was glaubst du, wo du dann hinkommst? Hast Diabetes am Schluss und die Zähne fallen dir raus, verstehst du? Und deine Knochen, ja, wären schwach, immer nur Süßigkeiten und die ganze Ernährung unserer Tage ist nur auf Süßigkeit aufgebaut. Für was brauche ich Zucker in der Wurst? Verstehst du? Oder Salz in der Marmelade? Verstehst du? Ich brauche doch diese Sache nicht. Weißt du, diese Extreme, die Menschen mischen alles durcheinander. Manches Gute kann schlecht sein und manches Schlechte kann sehr gut sein. Ihr gedachtet böse mit mir, hat Josef einmal seinen Brüdern gesagt. Aber Gott hat alles gut gemacht. In seinem Plan, in seiner Weisheit, in seiner Allweisheit. Er hat es gut gemacht. Gott will Gesundheit und Wohlergehen in deinem Leben. Und wir werden gesund durch Krankheit. Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die brauchen keinen Gott, die brauchen keine Hilfe, die brauchen keinen göttlichen Beistand. Aber die Kranken, wenn du merkst, bei mir stimmt was nicht, Gott will auch die Krankheit zu deinem Wohlergehen gebrauchen. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er will das Beste. In meiner Bibel heißt es im Römer 8, Vers 28, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Nicht nur die süßen, netten, schönen, herrlichen, fantastischen Dinge, auch die negativen Dinge dienen zu meinem Besten, zu meiner Zubereitung. Ich erzähle euch immer wieder, habe schon die Geschichte erzählt, ich war so begeistert, als wir hatten einen lieben Bruder, einen älteren Herrn, einen Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet, der hat erzählt, weißt du, ich habe mal einen Spitznamen gehabt und vielleicht hat jeder mal einen Spitznamen, er hieß Römer 8, 28 und dann sagte er, ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Er war kein Prediger, nur Bergarbeiter und ein Zeuge von Jesus Christus und er sagt, ich verstehe Römer 8, 28 ganz sehr gut, das hat mein Leben gerettet. Er saß beim Schichtwechsel, wo dieser Korb dann in die Tiefe fährt, saß er da und mit seinem Vesper, mit seinem Essen, und da kommt ein so großer schwarzer Hund vorbei und einer seiner Kumpel schmeißt diese Tasche dem Hund vor, der Hund riecht die Wurst und die Salami, was alles da drin ist, und haut ab. Unser Bruder jagt dem Hund nach, verstehst du, bis im Park, auf dem Parkplatz, erwischt den Hund und nimmt ihm seinen Vesperm weg. Und was passiert? Er kommt zurück, sagt er, oh Gott, jetzt ist mein Zug schon oder mein Korb in die Tiefe gefahren. Und da kommt schon der Betriebsleiter von der Berghütte und sagte, Sie sind ein glücklicher Mensch. Sie sind der Einzige, der von dieser ganzen Gruppe Mannschaft gerettet worden sind. Der Korb ist in die Tiefe gestürzt und alle waren tot. Und dann hat er gesagt, ich verstehe Römer 8, 28. Wir verstehen Gottes Pläne nicht. Da springt das Auto nicht an, da kommst du nicht weg vom Fleck. Verstehst du? Auch das dient zum Besten. Oder, was weiß ich, die Tür schlägt sich zu und du bist ausgesperrt. Auch das dient manchmal zum Besten. Du weißt gar nicht, wofür das alles ist. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Gott hat einen Masterplan für jeden Einzelnen von uns. Und wir sind Kinder Gottes. Und der Vater im Himmel will nur das Beste für uns. Nur das Beste. Und zwar das Allerbeste sogar, meine Lieben. Gott macht aus jedem Fall das Optimale, Römer 8, 28. Versteh das, wenn du verstehen kannst. Vielleicht verstehst du deine Situation nicht. Warum haben sie mich über den Tisch gezogen? Warum haben sie so viele negative Dinge über mein Leben verbreitet? Warum bin ich gemobbt worden? Warum habe ich dies und jenes erleben müssen, durchmachen müssen? Warum habe ich diese Operation? Ja, meine Frau hat 2001 eine Gehirnoperation gehabt. Die hat Gehirntumor gehabt. Wir haben auch Gott nicht verstanden, lange Zeit nicht verstanden. Aber hinterher haben wir erfahren, in der Bibel heißt es, hernach wirst du es erfahren. Und weißt du, was da gewesen ist? Meine Frau hat ein Ticket gehabt, eine Einladung gehabt für das Aglo-Treffen in Washington. Und sie wollte schon immer diese Türme besuchen, diese Zwillingstürme besuchen. Und sie hätte gelandet und wäre genau am 9.11., an dem Tag, als sie diese Türme, der Anschlag auf die Türme war, genau an dem Tag wäre sie in New York gewesen, wäre auf die Türme gewesen und sie hätte nicht überlebt. Aber sie hat noch in einem Koma. Und das Interessante war, als sie sich wieder besonnen hat, im Koma einen Traum gehabt. Sie hat einen Traum gehabt und das hat Schwester Pfaff auch erzählt. Sie sollte unbedingt damals dem amerikanischen Präsidenten schreiben, da ist was ganz Schlimmes im Anzug. Und sie sieht, wie sie von einem Turm zum anderen springt. Und wie die Türme einstürzen. Und als dann nachher das Monument aufgestellt wurde von diesen Watchtower, von diesen Türmen, dieses Metallgitter, so hat sie das gezeigt. Dieses Bild, glaube ich, habe ich immer irgendwo noch zu Hause. Und es war im Mai 2001. Vor der Operation, noch lange bevor dieser Anschlag war. Weißt du? Und Gott hat sie bewahrt. Sie hätte schon früher sterben können durch diesen dummen, blöden Anschlag der Terroristen. Die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Nimm alles aus der Hand, auch wenn du dich geärgert hast. Auch sie sagte, ich wäre so gerne nach USA geflogen zu dieser Konferenz und so weiter. Aber ich musste canceln. Sie konnte nicht mehr fliegen. Weißt du, Gott verhindert uns manchmal. Auch das, Verhinderungen sind auch Gottes Wege. Nicht nur, dass alles glatt geht, dass man keine Probleme hat. Gott weiß, was passiert. Er hat Überblick über alle Dinge. Er sieht aus der Vogelperspektive unser Leben. Gott macht aus jedem Ding etwas Wunderbares, egal wie die Dinge sind. Das sind nur die Werkstoffe, damit arbeitet er und die Dinge setzt er ein. Ja, Gott hat wunderbare Pläne. Der Herr Jesus macht aus Wasser Wein. Verstehst du? Benutzt die Verlegenheiten dieser Leute, der Hochzeitsgäste, vielleicht auch die Schlamperei des Speisemeisters, was es auch immer gewesen wäre, oder des Bräutigams, dass er nicht genug Wein besorgt hat. Gott benutzt diese Verlegenheiten und er hilft uns in unserer Verlegenheit. Jemand hat einmal so einen schönen Spruch gesagt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Hade da nicht mit dem lieben Gott. Gott, warum ist das? Warum passiert das? Jetzt geht uns der Wein aus. Warte auf ein Wunder. Du wirst ein Wunder erleben. Du kannst kein Wunder erleben, wenn alles glatt geht. Du kannst kein Wunder erleben, wenn du keine Schwierigkeiten hast. Du kannst kein Wunder erleben, wenn alles perfekt ist. Das Unperfekte ist, was Gott dann wunderbar verwandelt. Und ich denke nur an die Geschichte von den 5 Broten und 2 Fischen. Weißt du, auch da ist eine Situation, plötzlich die Leute sind so fasziniert von Jesus, so begeistert, was er da predigt, dass sie sogar Essen und Trinken vergessen haben. Und jetzt haben sie nichts mehr da. Und der Herr Jesus sagt, also ich kann sie nicht hungrig wegschicken. Gott sorgt für unser Wohl. Wenn wir das Reich Gottes an erster Stelle setzen, wenn wir für Gottes Reich sorgen, sorgt er für unser Leben, für unseren Alltag, für unsere Situation, für unsere Familie. Sorg dich für das Reich Gottes und du wirst merken, Gott sorgt auch für deine Sachen, für dein Haus, für dein Einkommen. Aus Kampf macht er Siege, aus Kleinem macht er Groß, das ist unser Gott. Manchmal benutzt er sinnlose Sachen, dass er plötzlich Sinn macht. Hernach wirst du es erfahren, auch in der Krankheit, in der Operation. Du weißt gar nicht, wie was das alles gut ist. Die meisten sind durch Krankheit Gott nur näher gekommen. Wenn ich so meine Gemeinde anschaue, die Christen, die durch mein Leben, durch meinen Dienst gegangen sind, die waren krank. Gerade diese Heilungsgottesdienste mit Billy Smith, die haben so viele Menschen zu uns gebracht, weil die Leute krank waren. Und die haben etwas erlebt mit Gott, damit wir sie nach Hause schicken können zum lieben Gott. Ja? Not bringt einen zu Gott näher. Menschen werden gläubig. Und dann vergessen sie ihre Not, ihre Krankheit. Jetzt habe ich Jesus gefunden. Das ist egal. Mit Bein und ohne Bein, mit Hand oder ohne Hand. Wenn ich dran denke, unsere Olga, verstehst du? Ach, ihr war alles egal. Hauptsache, sie hat Jesus gehabt. Sie hat Jesus gefunden. Durch Krankheit haben die Menschen plötzlich auch ihr eigenes Leben ernst genommen. Sich selbst ernst genommen. Du, ich kann nicht mehr so flattern, so schwimmen, alles mitmachen, alles saufen, alles fressen, alles in mir reinfressen. Ich muss loslassen. Ja, durch Krankheit wird der Mensch ernst, aufrichtig, kommt zu sich selber zurück. Und damit, durch Krankheit haben manche sogar ihren Auftrag entdeckt, Gott erst erlebt und merken, wie Gott uns gebraucht. Manchmal sind Gottes Wege total anders. Also eigentlich, ich könnte Gift drauf nehmen. Manche Christen kommen ins Krankenhaus, die fragen sich, warum muss ich ins Krankenhaus? Und dann kommen sie nach Hause und sagen, ich war dort der Frau, der Nachbarsfrau im Bett, da war ich ein Zeugnis, durfte sie zum Heiland führen. Stell mal sowas vor. Verstehst? Manchmal gehst du ins Krankenhaus oder irgendwo hin für jemand anders, nicht für dich selbst. Du brauchst es nicht, aber der andere braucht Hilfe, braucht Gebet, braucht Ermutigung. Die haben keinen Prediger, keine Gemeinde, die haben niemanden, wo sie betreut. So oft höre ich das immer wieder. Am Anfang dachte ich immer, das ist Quatsch, dass die Leute sagen, also ich bin Gott so froh und so dankbar, ich konnte ein Segen sein im Krankenhaus. Ja, wenn wir das nur aus der Hand Gottes nehmen, Gott hat einen Plan für jede Situation in unserem Leben, für die ganzen Umwege in unserem Leben, die mir gar nicht so schmecken, die mir gar nicht so bekommen. Und da werden wir von Gott benutzt. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Starken brauchen den Arzt nicht. Ja, ich habe eines festgestellt, Gott versteckt sich im Negativen. Das ist der Busch, hinter dem Gott steckt. In der Schwierigkeiten. Er versteckt sich hinter der Krankheit, in dem Versagen. Er versteckt sich hinter der Not. Ganz besonders in kritischen Stunden spüren wir die Liebe Gottes am allermeisten. Wenn du von allen Menschen, von allen Geistern verlassen bist, spürst du, Gott liebt mich ganz besonders, ist mir besonders nahe. Also ich brauche eigentlich keine Menschen, ich habe nur den Herrn und der Herr war so gut zu mir. Da staunst du noch hinterher. In kritischen Stunden lernst du Gott kennen, aber da lernst du auch Menschen kennen. Verstehst du? Wenn du nichts mehr zu essen hast, da lernst du ihre Herzlosigkeit. Lernst bei vielen Christen die geistliche Unreife, siehst, wie egoistisch sie sind. Du lernst in kritischen Stunden, solange alles gut geht, solange dein Portemonnaie voll ist, solange du gesund bist, solange du alles hast, was du brauchst, da weißt du gar nicht, wie die Leute sind. Kannst du dir für dich selber sorgen und die Hälfte deiner Gebete selbst erhören. Aber wenn du niemand mehr hast und nur noch den Herrgott, dann lernst du das wahre Gesicht der Menschen. sogar der gläubigen Geschwister in der Gemeinde. Da siehst du, bei wem der Teufel noch sitzt und bei wem nicht. Verstehst, wer Liebe hat. Und meistens die armen Witwen, die Schwachen, die, von denen du selbst nicht erwartest würdest, die Blöden, die Dummen, die sind deine besten Freunde und die helfen dir. Die Reichen, die sagen, ja, da hat wenig Glauben an Gott. Der hätte Gott mehr vertrauen sollen. Da wäre das nicht passiert. Ja, da merkst du, welche der Geist Gottes regiert und welche nicht. In Notzeiten, Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten. Das ist so, weißt du, Gott lehrt uns auf mysteriöse Art und Weise. Ich werde nie vergessen, eine der größten Lektionen meines Lebens war, wir schreiben einen Aufsatz in der Schule und ich bin so firm und ich weiß so viel und ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und dann gebe ich ich war sogar der Erste, wo fertig war und dann gebe ich das Heft ab und dann kriege ich das Heft zurück und weißt du, was da drin stand? Alles roh durchgestrichen, Thema verfehlt. Und jetzt weiß ich, deshalb predige ich auch Themenpredigten, weil ich nicht mein Thema verfehlen möchte. Ich möchte mein Thema für mein Leben nicht verfehlen. Ich möchte mein Thema nicht verfehlen in der Predigt. Das hat mich motiviert. Thema verfehlt. Menschen, die nur alles wissen, alles können, so fließen geht, so flüssig alles ist, die verfehlen das Thema. Die bilden sich was ein. Ich kann's, ich weiß, ich verstehe. Und meine Schülerfreunde haben gesagt, was, du hast so viel gewusst und bist so schnell fertig. Ich habe mich noch angegeben und mich was eingebildet, bis Gott mich so korrigiert hat. Und sogar ich bekam die schlechteste Note und ich dachte, ich weiß so viel. So ist der liebe Gott, so erzieht er uns, er ist ein Pädagoge. Thema verfehlt, verstehst du, wir schreiben von was weiß ich, von was. Gott benutzt alles zum Guten, auch er macht aus dem Fluch Segen. Was glaubst du, wo ich schwimmen gelernt habe? Auf der Ostsee. Ich bin mit meinem Onkel im Sommerferien Fischen mitgefahren. Und weißt du, was mein Onkel macht? Ich stehe auf, guckt, wie er da unten fischt und schubst mich rein ins Wasser. Verstehst? Ich erschreck mich und flatter und mach. Verstehst? Und der springt mir nach. Und dann, und ich habe gedacht, Du schwimmst, das Wasser trägt dich, du gehst nicht unter. So habe ich schwimmen gelernt. Und Geschwister, Gott ist ein guter Onkel. Der lehrt dich schwimmen, der lehrt dich laufen, der lehrt dich Radfahren, der lehrt dich alles Praktische im Leben. Aber du musst erst mal drauf ankommen lassen. Und ich habe meinen Kindern gesagt, wenn sie etwas, auch beim Schwimmen, meine Kinder habe ich auch immer wieder versucht zu motivieren, ihr müsst es mal wagen. Ohne Wagen, ohne Risiko wird nichts passieren. Ja, das stimmt, wirklich. Ich kann es Amen sagen. Das stimmt. Ja, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Aus Tiefen macht er Höhen, aus Niederlagen macht er Siege, aus Nöte macht er Lösungen. Ja, das macht der liebe Gott. Aus Traurigkeit macht er Freude. Und wir müssen herausfinden, wie wir zur Freude kommen. Ich werde nie vergessen, ich möchte nur ganz kurz sagen, wie Gott manchmal arbeitet. Ganz anders, als du denkst oder du geplant hast. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, es kommt immer anders, als du gedacht hast. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Ich war so depressiv, so schwermütig, so traurig. Ich habe einem Bruder so viel geholfen, so viel getan. Und als dann die Beerdigung war, dann haben sie fremde Leute, nicht einmal gläubige Leute eingeladen zur Beerdigung, die Beerdigung zu halten. Und mich haben sie nicht einmal eingeladen. Ich war so traurig. Ich habe gesagt, guck mal, du arbeitest für die Menschen und die Menschen sagen nicht mal Dankeschön und gar nichts. Und dann habe ich ein paar Traktate genommen und da verteile ich hier in der Rödern alle Traktate und steckst so in den Briefkasten. Ich wollte keinen Menschen sehen, ich wollte nur einen Briefkasten. Das ist das Beste, wenn man Menschen nicht sehen will, in den Briefkasten die Traktate reinstecken. So verteile ich. Und dann kommt eine Frau hier in der Rödern alle mit einem großen schwarzen Hund raus und der Hund springt mich an. Ich spüre seine Pfoten heute noch und leckt meine Hände. Und weißt du, was im ersten Augenblick, was mir da einfiel? Lazarus und Hunde leckten seine Wunden. Gott benutzt sogar Hunde, die dich trösten, wenn Menschen dich nicht trösten können. So ist Gott. Er hat wunderbare Pläne. Weißt du, dass gerade zufällig die Frau in dem Augenblick, als sie dort an der Tür war, mit dem Köter rauskam? Und dieser Hund war wahrscheinlich ein Engel. Weiß ich nicht. Bloß ohne Flügel, mit großen Pfoten. Gott macht aus Traurigkeit Freude. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin sofort, habe ich aufgehört, Traktate zu verteilen, habe gesagt, Heiler, ich danke dir. Sogar die Tiere merken, dass ich dein Diener bin. Sogar die Tiere merken das, ja. Gott macht aus Spannungen Macht aus Spannungen Frieden, aus Herausforderungen Erfolge. Je größer die Herausforderung ist, desto größer ist der Erfolg. Aus Fragen gibt er Antworten. Aus der Enge führt uns raus in die Weite. Das ist der liebe Gott. Wir müssen seine Arbeitsweise verstehen. Weißt du, was Gott macht? Aus Sünder macht er Heilige. Halleluja. Aus Verbrecher macht er Diener Gottes. Aus Schwachen macht er Starke. Aus Feiglingen macht er Helden. Und so viele Männer und Frauen der Bibel waren die größten Feiglinge. Ich muss nur Gideon angucken. Der liebe Gott sagt, du streitbarer Held, aber das war alles andere wie streitbarer Held. Das war ein großer Feigling. Gott macht aus wenig viel. Das sind seine Pläne, seine Methoden. Deine Leiden sind seine Trumpfkarten, meine Bruder, Schwester. Die benutzt dich, die hebt bis zum Schluss und die spielt er nachher aus. Ich weiß nicht, ob du Karten spielen kannst, aber verstehst, da haut er rein, als die anderen alle schon pleite sind. So arbeitet der liebe Gott. Und es hält bis zum Schluss diese Trumpfkarte. Die zeigt auch niemand, sagt auch niemand. Die Bibel sagt, ja, wem viel gegeben ist, der liebt auch viel. Oder wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wer viele Vergebungen erlebt hat, wer tief in der Sünde gefallen ist, Gott erlaubt, dass Menschen manchmal tief in der Sünde gefallen sind. Vom Knast zur Kanzel gibt es ein Buch bei uns auf dem Büchertisch. Weißt du, da war einer im Gefängnis und dann wurde ein großer, guter Evangelist hier in Deutschland. Vom Knast zur Kanzel. Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass uns die Schuld vergeben wurde. Und eigentlich die Sünde, das Versagen ist der Einstieg für die Gottesliebe. Ich denke nur an die Maria Magdalena. Die kommt rein in diese Versammlung, wo lauter dunkle, gelockte Juden, Pharisäer sitzen. Da kommt sie und salbt die Füße Jesu. Und dann rümpft sogar der Apostel Judas die Nase. Oh, wir hätten es lieber verkaufen sollen, das Öl. Und dann kommt der Simon noch und sagt, ja, weißt du, die Frau, wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist, das ist eine Hure hier in unserer Stadt, eine Skandalfrau. Gott benutzt Skandalleute. Leute, die ja so viele Fehler haben. Und ihr ist viel vergeben. Sogar 7 Dämonen wurden aus dieser Maria Magdalena ausgetrieben. Zumindest, und sie sagt Jesus, wir haben viel vergeben, der liebt viel. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt der Herr. Kein Hohepriester hat Jesus gesalbt. Niemand hat Jesus gesalbt. Aber diese Frau, diese Sünderin, Gott hat wunderbare Pläne für Jesus, für seinen Sohn, für seine Sache, für das Reich Gottes. Gott will immer dein Bestes und unser Bestes, unser Wohlergehen, unseren Fortschritt, unser Wachstum, dass wir im Leben wachsen. Weißt du, wenn bei uns sich nichts verändert, wenn bei uns nichts passiert, wir bleiben immer die gleichen Trotteln und trotteln und trotteln und trotteln dahin. Gott hat einen Plan für unser Leben. Wir sollen das nur entdecken und verwirklichen und am Ball bleiben. Ja, verstehe die Funktion des Segens. Was ist die Funktion des Segens? Wer in Zeiten der Not sät, wird mit Freuden ernten. In Zeiten der Not. Verstehst? Wir müssen eigentlich die schlechte Zeit nutzen. Nicht nutzen die gute Zeiten. Die schlechten Zeiten sind die besten Zeiten für die Kinder Gottes. In den schlechten Zeiten will sich Gott offenbaren. Und die werden mit Freuden ernten. Wer in Notzeiten investiert, was unternimmt und in Schwierigkeiten sich nicht aufgibt, in schweren Zeiten, Herr, sagt ich, wir müssen. Wer in Notzeiten was unternimmt, was riskiert, was macht, der wird am Ende des Tages etwas haben. Gott wird ihn segnen. Sei großzügig und das Leben ist großzügig zu dir. Ja, ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, wie Gott arbeitet, seinen Plan verraten. Wenn du das mal spitz kriegst, draufkommst, wie Gott funktioniert, wie Gottes Methoden sind und so weiter. Und Gott hat mir diese Dinge gezeigt, ich möchte dir einfach Wahrheit ergeben. Kleinkarierte Menschen bleiben kleinkariert und engherzig. Ja, in Notzeiten sei großzügig. So wie dieser eine in der Bibel, dieser Haushalter, der ja wusste, ich mache jetzt Rechnung, ich habe sowieso versagt. Dann sagt er, was schuldest du mir? Aufgerundet. Was schuldest du mir? Aufgerundet. Und er hat sich eines gesagt, ich muss sowieso gehen. Mein Boss wird mich entlassen, der wird mich rausschmeißen. Aber die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Der hat was gerechnet. Viele Menschen werden nicht gesegnet, weil sie ja den Segen nicht verstehen, wie der Segen funktioniert. Der Segen funktioniert nur von Aufrunden, nicht von Abrunden. Segen funktioniert nur durch Aufrunden. Die Bibel sagt, gib und es wird dir gegeben. Das ist Gottes Plan. Und diese Pläne sind universell, die gelten für alle. Und manchmal wundern wir uns über die Gottlosen. Manche Gottlose sind großzügig. Die spenden, die geben und so weiter. Und die Christen, die armseligen Christen, die hamstern nur und geizen und tun nichts, geben nicht. Gott will, dass wir uns vermehren. Gott will, dass du, was du hast, vermehrst. Dass du aus dem Minus Plus machst. Aber wie kannst du aus Minus Plus machen? Du musst teilen. Einfach teilen. Erlebe die Wunder Gottes. Erlebe das Wunder Gottes beim Teilen. Ja, ich war hungrig, ich werde bald sterben. Verstehst, diese Witwe sammelt dort in Sarepta ihr letztes Holz noch und macht noch den letzten Pfannkuchen und ich werde sterben. Da kommt der Prophet, gerade zufällig, bei Gott gibt es keine Zufälle, aber gerade zufällig kommt er vorbei und sagt, Weible, was machst du da? Ja, ich sammle Holz und ich habe nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und ich mache meine letzte Mahlzeit. Sagt er, schön, mach eine Mahlzeit, bring mir zuerst. Und diese Frau hat ein Wunder erlebt, das Wunder der Vermehrung, das Wunder des Segens, und zwar für 18 Monate, solange die Dürre herrschte. Sie wurde durchgetragen durch die Güte Gottes, aber das Geheimnis war geben. Versteht? Aber der Teufel ist so schlau, der sagt, wenn du weggibst, hast du nichts mehr. Der frisst dein Brot auf und Propheten essen manchmal sehr mächtig und sehr stark, verstehst du, da hauen sie rein und der wird mir alles auffressen. Ja. Erlebe das Wunder des Teilens und Gebens, des Helfens und Dienens. Erlebe das Wunder des Loslassens. Erlebe, ja, wie Gott aus wenig plötzlich viel macht. Genauso wie bei diesem kleinen Buben. 5 Brote, das sind meine Brötchen, meine Semmeln, meine Wecken, was weiß ich, wie man das nennt, auch immer nennen möchte. Aber er gibt es dem Heiland. Jetzt hat er gar nichts, jetzt muss er hungern. Und er erlebt ein Wunder Gottes. Er kommt nach Hause und da blieben noch 12 Körbe übrig. Kannst du es vorstellen? Wenn Gott segnet, dann haut es einen um. Preis Gott. Gott will das Wenige, das du hast, vermehren. In Jesaja Kapitel 55, Vers 1 und folgende Stellen heißt es dann weiter hier in diesem Vers, Jesaja 55. Er will deinen Durst und deinen Hunger stillen. Gott hat einen Plan. Aber wie macht er das? So wie bei der Witwe. Und Gott sagt hier durch den Propheten hier, warum gibt ihr Geld, was... Und kauft Brot und so weiter und esst und werde doch nicht satt. Warum zählt dir das Geld für das, was kein Brot ist? Wenn du heutzutage das Essen kaufst, du wirst gar nicht satt durch das Essen, weil das alles nur Plastik ist, das Größte. Das steht alles nur künstlich. Warum gebt ihr das aus und euren sauren Verdienst für das, wo ihr nicht satt werdet? Hört doch auf mich, sagt der Herr, so werdet ihr Gutes essen und auch dich köstlich laben. Gott will, dass du das Leben genießt, aber du musst lernen zu genießen. Wie macht man das? Entdecke den Plan Gottes, wie er wirtschaftet, wie er funktioniert. Und da heißt es, neigt eure Ohren her und kommt her zu mir und hört. Und das fängt alles mit dem Hören an. Deshalb auch unsere Aktion, was wir in den Medien machen, höre Gottes Wort. Ja, manche Leute sagen, wir sollen damit aufhören, aber wir fangen jetzt richtig an. Preis dem Herrn. Ja, wir machen das richtig weiter, weil Menschen sollen Gottes Wort hören und je mehr sie hören und Gott verstehen, desto mehr erleben sie auch. Die ganzen Glaubenskrisen, was wir heutzutage haben, sind nichts anderes wie Hörkrisen. Die Leute gucken nur Bildchen an und die Leute machen klick, 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 klick und nicht mehr und so weiter. Hören ist der Schlüssel. Höre Gottes Wort. Land, 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 höre das Herrn Wort. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört meine Pläne, hört meine Gedanken, sagt der Herr, und ich will einen Bund mit euch schließen und euch beständig die Gnaden Davids geben und die Güte Davids erweisen. Bei Gott kauft man heute schon Bargeld los. Verstehst du? Nicht nur ein Plastikgeld braucht der liebe Gott. Bargeld los, umsonst, umsonst sollt ihr empfangen. Lies mal Matthäus Kapitel 14 von Vers 31. Ja, die Speisung der 5000, eigentlich das untertrieben. Eigentlich waren es mehr wie 15.000, da heißt es nur Männer allein, 5.000 Männer allein, aus 5 Broten, passierte das Wunder dort, als der Junge seine Brote Jesus opferte. Und genau das ist Gottes Plan, fang an ein Opferleben zu leben. Ist nicht populär, was man heute predigt, lebe ein Leben des Opfers, der Hingabe, der Treue, des Dienstes. Sei treu in kleinen Dingen und Gott wird dich segnen. Und Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Er sagt, ich will euch durchtragen bis ins hohe Alter. Denk an die Witwe von Sarepta. Denk an die vielen anderen Leute, die Gott dienen. Wer nichts gibt, der wird auch nichts erleben. Und hier fängt schon der Segen Gottes an, der Plan Gottes. Gott hat einen Finanzplan für unsere Familien, für unser persönliches Leben. Fang an zu geben. Erkenne und entdecke den Finanzplan Gottes, der Zehnte. Lies Malachi Kapitel 3. Nur Malachi 3, du musst nur durchlesen. Dem letzten Propheten in der Bibel, im Alten Testament meine ich. Und Gott sagt, und ich öffne die Fenster des Himmels. Das ist, wie Gott handelt, wie Gott wirkt. Gib. Und weißt du, beim Jakob war das auch, als er wegging und sagte, wenn ich zurückkomme und das, was alles der liebe Gott an mir im Traum gesagt hat, was ich geträumt habe, wenn das alles wahr ist, ich werde dem Herrn den Zehnten geben. Und er hat den Zehnten gegeben. Glaub mir das. Und der Herr hat die Fenster über sein Leben geöffnet. Du sollst Gottes Segen erleben durch das Opfer. Ohne Opfer gibt es keinen Segen. Ich werde die nächsten Tage darüber noch sprechen. Weißt du, der Abraham opferte seinen Isaak und er wurde überaus reich gesegnet. Und der Isaak genauso, das Opfer selbst. Verstehst du, wenn du ein Opferleben lebst, wirst du selbst gesegnet. Und er wurde 10-mal mehr gesegnet, als die Philister es hier erahnen konnten, vertragen konnten. Wir haben so viele Segensverheißungen in der Bibel, wir sollten die nur lesen. Der Isaak wurde 10-mal mehr gesegnet, weil er selbst bereit war als Opfer. Du musst vorstellen, der Isaak war nicht der Jüngste. Der wusste ganz genau, der Papa bindet ihn fest als Opferlamm. Der liegt dann auf dem Altar, da guckt in den Himmel und so weiter. Und der zieht dann das Messer. Verstehst du, das Opfertier ist er. Und er ist bereit, Opfer zu sein und zu werden. Und Isaak wurde 10-mal mehr gesegnet. Lies mal die Bibel. Segen ist Vermehrung. Wirkt ermutigend, mach weiter. Und so ist es, er ließ sich nicht unterkriegen. Ein Brunnen wurde zugeschüttet, das zweite wurde zugeschüttet. Die können machen, was sie wollen. Er hat 10 Brunnen gegraben und dann fand er lebendiges Wasser. Er wurde gesegnet und Gott segnet ihn 10-fach. Wenn wir unser Leben hingeben und opfern, Gott wird uns 10-fach segnen. Das sind die Prinzipien Gottes und wir sollten die kennen. Gott ist ein Gott der Wunder. Er macht fürs Designen alles. Bei der Speisung der 5000 sehen wir, die Menschen liegen Jesus am Herzen. Jesus ist nicht interessiert, dass die Menschen nach Hause gehen und hungrig und sagen, bei dem haben wir nichts zu essen gehabt. Nein, er speist die 5000. Er lässt niemanden hungrig nach Hause gehen. Gott sorgt für unser geistliches Wohl. Und dann, wenn für unser geistliches Wohl gesorgt worden ist, wird unser irdisches Wohl auch gesorgt, wird für den Magen gesorgt. Wird für unsere Unterhaltung gesorgt, wird für unseren Heimgang gesorgt. Mehr als 5000 Menschen sind bei dieser wunderbaren Brotvermehrung dabei gesättigt worden. Ihre große Zahl zeigt uns, wie groß und barmherzig der Herr ist und gütig. Die Leute kommen zu Jesus und sie hören und sie sind so verliebt, vernarrt in Jesus. Sie sind begeistert, dass sie gar nicht mehr auf dem Magen spüren. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, ich habe schon Versammlungen erlebt, da hat man Mittagessen vergessen am Sonntag, da hat man sogar Abendessen vergessen und man hat abends noch weitergemacht in der Versammlung. Und die Leute sind nicht nach Hause gegangen. Sowas habe ich schon erlebt. Das ist ja selten heutzutage in unserer materialistischen Welt. Ja, wir müssen unser Brathindel aus der Röhre holen. Ja. Menschen spüren die Nähe Gottes und der Mensch lebt nicht von Brot allein. Weißt du, wenn die Seele gesättigt ist, wenn die Seele glücklich ist, wenn du Freude hast, wenn du ausgeglichen bist, wenn du Frieden hast in deinem Leben, da läuft alles viel, viel schneller und viel besser und viel leichter und viel angenehmer. Menschen, die in der Gegenwart Gottes sind, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich 3 Hütten bauen. Guck mal, die wollen gar nicht mehr runter, die Apostel da vom Berg der Verklärung. Sie erleben die Güte Gottes. Herr, hier ist gut sein. Ist das nicht toll? Wenn wir das sagen können von unserem persönlichen Leben, die Gegenwart Gottes, das Dasein Gottes, wo das passiert, da gibt es Zeichen und Wunder. Guck mal, die Kinder Israel folgten dem Herrn 40 Jahre in der Wüste und Gott hat sie versorgt mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser, mit allem, was sie brauchten. Die Gegenwart Gottes, wenn die da ist, da wird der Mensch gesund. Da musst du gar nicht mal für Gesundheit beten. Ich bete nicht für meine Gesundheit. Ich weiß, wenn Gott da ist, wenn Gott in mir wohnt, denn Gott kann nicht in einem kranken Körper wohnen. in einem Invaliden, in einem Behinderten, in einem Krüppel. Gott wohnt in der Tempel. Unser Leib muss heilig und Gott wohlgefällig sein. Und Gott, ja, und da muss er selber sorgen, dass er nicht in einem Behinderten lebt, wo alles nur flattert und zittert. Manche können das nicht verstehen. Aber der Plan Gottes ist, so wie es deiner Seele geht, so geht es dir persönlich und gesundheitlich, materiell auch, auch wenn du nichts zu essen hast. In Jesaja 55 noch. Und Gott sagt, den Menschen, neigt euer Ohr zu mir. Kommt und hört mir. Und dann werdet ihr leben, ihr werdet satt sein. Euer Durst wird gelöscht werden. Euer Verlangen, eure Sehnsüchte werden erfüllt sein. Du musst nur hören. Nur hören. Aus dem Hören kommt das wahre Leben. Da wird eine Lawine ausgelöst. Ja, da erkennst du den Plan Gottes für dein persönliches Leben. Und Gott hat einen guten Plan für uns. Lob und Dank. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Was du brauchst, Gott wird schon sorgen. Da kommt der Spatz angeflogen. Ja, wir sind Tierliebende, wir sind die Grünen. Wir tun einem Tierchen nichts an. Ja, Gott sagt, nimm und iss und schlachte und iss und so weiter. Ja, für manche ist es hässlich, manche können es nicht verkraften. Ja, was muss ich tun? Weißt du, Gott legt dir vor die Füße. Oder ich denke nur beim Elia, der sitzt dort am Wasser und die Raben, was bringen sie? Kadaver. Da bringen sie von irgendeinem Kadaver, was sie irgendwo geholt haben und legen es auf der Steinplatte. Und ja, aber sowas essen wir nicht. Das ist ja ungesund, das ist ja verseucht vielleicht, Gammelfleisch. Ja, wenn du ein Kind Gottes bist und gesegnet bist, kannst du alles essen und alles trinken und es wird dir nicht schaden. Ich muss eines sagen, ich bin mal in manchen Gegenden gewesen, wo die Leute wirklich, in der dritten Welt insbesondere, ja, da muss ich immer sagen, lieber Gott, mein Magen ist bekehrt. Nicht nur mein Herz, sondern auch mein Magen. Bei Christen muss sich auch der Magen bekehren. Nicht nur mein Kopf und nicht nur mein Herz, auch mein Magen. Ja, ja, was zu Menschen reingeht, das verunreinigt ihn nicht, sondern was aus dem Menschen rauskommt, das verunreinigt den Menschen. Du musst nur hören und dann siehst du, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das bedürft. Und der Herr zerbricht uns. Gottes Plan ist der Zerbruch. Er zerbricht. Du musst dich überwinden. Das esse ich nicht. Weißt du, du musst manches überwinden, wenn du Gott dienst. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Da in Süddeutschland, ich komme in einem alten Bauernhaus, da ist eine alte Schwester und die fragt mich, möchtest du Kaffee trinken? Ich sage, ja, kann es machen. Und dann holt sie ein Glas raus, oder wo Kaffee drin ist, da muss ich zuerst mal richtig stampfen. Der Kaffee war hart. So, aber das ist nicht das Schlimmste. Also aus dem harten Kaffee kann auch weicher Kaffee werden. Aber dann kocht sie das Wasser. Und weißt du, sie holt aus dem Topf, was sie noch auf dem Herd gab, da waren noch Socken drin. Da holt sie Socken raus und dann kocht sie dem gleichen Topf Wasser für meinen Kaffee. Und ich habe gesagt, lieber Heiland, mein Magen ist bekehrt, ich werde nicht sterben, ich werde mich nicht vergiften. Und ich habe es getrunken mit Danksagung. Und dann hat sie gefragt, hat der Kaffee geschmeckt? Da habe ich gesagt, ja, sehr gut bekommen. Ich habe nicht gelogen. Verstehst du, ich habe zuerst gebetet. Und deshalb ist es so wichtig, dass Christen beim Essen beten. Denn weißt du, sie sollen das Essen auch segnen, denn du weißt gar nicht, was du, Entschuldigung, frisst. Verstehst du? Das könnte Gift sein, das könnte, was weiß ich, Pestizide haben, alles Mögliche. Wir sollen beten und was mit Danksagung empfangen wird, egal ob es von der Freibank ist oder was weiß ich, aus einem koscheren Haus ist, du kannst alles essen und schmecken und dich schmecken lassen. Wenn du gebetet hast, mit Danksagung empfangen, der Kaffee war gar nicht so schlecht, aber ich habe was gelernt bei diesem Kaffee trinken. Ich habe gelernt, stille zu sein, Mund zu halten, nicht zu sagen, nee, Schwester, danke, habe heute keinen Appetit. Man kann alles möglich. Es gibt immer so viele faule Ausreden. Wenn deine geistlichen Bedürfnisse gedeckt sind, befriedigt sind, wenn deine Seele gedient ist, wenn du Liebe hast, aus Liebe machst du alles. Aus Liebe machst du alles. Dann vertraust du dem Herrn und der Herr wird es alles wohl machen. Gott weiß, was du brauchst, um zu überleben. Er weiß, dass du Nahrung brauchst, dass du Kleidung brauchst, dass du Medizin ein bisschen brauchst oder sonst was, ein Dach über den Kopf brauchst, dass du einen gesunden Schlaf brauchst. Er weiß, dass du das alles brauchst. Und er gibt den Seinen im Schlaf. Du brauchst Zuwendung und du brauchst Trost. All das hat Gott so eingeplant. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir sollen die Dinge so nehmen, wie Gott sie uns gegeben hat. Nicht mehr, wie wir uns raussuchen, was mir schmeckt, was mir bekommt. Nein, manchmal, wir müssen das nehmen, was uns nicht bekommt. Damit wir merken, du, das bekommt mir auch. Mensch, Ich habe mich schon oft gewundert, was für einen starken Magen ich habe, was ich alles schlucken kann. Auch geistlich. Und weißt du, was man geistlich noch schlucken kann? Und wenn du geistlich schlucken kannst, kannst du auch materiell schlucken. Weißt du, das wird ausgeschieden, ist vorbei. Du brauchst Geborgenheit, du brauchst Trost, du brauchst Beistand vom Herrn. Und wenn du das hast, weißt du, Gott trägt dich durch. Gott führt dich durch. Die Missionare, deshalb schreibt Paulus immer wieder, frag nicht so viel. Soll ich das essen? Darf ich das essen? Kann ich das essen? Und so weiter. Wo ist es denn Gottheiten geweiht? Oder was weiß ich, den Dämonen oder irgendeinem Gott? Ja, frag doch nicht so viel. Bete, danke Gott und geh weiter. Gott hat so wunderbar eingerichtet, dass wir gar nicht so viel fragen. Je mehr du fragst, desto unsicherer wirst du. Am besten ist, du fragst überhaupt nicht und interessierst dich auch nicht darüber. Das, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. In aller Liebe. Gott weiß, ja, was du brauchst, bedarfst. Er weiß, wie viel Anerkennung du brauchst, aber er weiß auch, wie viel Aberkennung du brauchst. Aber das wollen wir nicht hören. Ja, dass du gedemütigt wirst, dass du in die Pfanne gehauen wirst, auch das gehört zu der Ausbildung, zu der Pädagogik Gottes. Ja, jeder kann ganz schön gerade sitzen, wenn er gelobt und gepriesen wird und den Kopf hochheben und die Nase noch höher halten. So, aber wäre du mal beleidigt, gekränkt, kannst du das auch immer noch? Das ist eine andere Frage. Die meisten können es nicht, weil sie den Plan Gottes nicht verstehen. Durch viel Trübsal, durch viele Schwierigkeiten müssen wir ins Reich Gottes gehen. Nicht einfach so auf der großen Straße da flanieren irgendwo. Nein, wir müssen durch viele Probleme ins Reich Gottes gehen und still sein. Einfach sagen, Herr, ich nehme alles aus deiner Hand, das Böse wie das Gute, Licht und Finsternis, ich nehme alles aus deiner Hand, Gesundheit und Krankheit. Und der Herr weiß, was du brauchst, um nicht zu zerbrechen. Und er sagt, weißt du, wie weit du gehen kannst? Er weiß ganz genau, wie weit er mit dir gehen kann, wie belastbar du bist. Gott testet uns immer wieder. Und er sagt, da kannst du noch ein bisschen was drauflegen, lieber Engel oder lieber Teufel oder wer auch immer. Ja, Gott weiß, was er alles in deinem Leben fügen kann. Und ja, du kommst immer noch zurecht, du kommst immer wieder noch hoch, du kommst noch immer über die Runden. Er weiß, Gott kennt uns durch und durch. Und das ist, er ist der allwissende Meister, der dich im Mutterleib zubereitet hat. Und wir kommen alle auf diese Welt mit einer Bestimmung, mit einem Charisma, mit einer Zurüstung, mit einer Berufung. Jeder Einzelne. Und Gott weiß, was aus dem Burschen, aus der Mädel wird. Er weiß, wie viel Selbstbestimmung du brauchst. Ob du ein Dickkopf sein solltest, denn du wirst bestimmt viele negative Dinge erleben. Da brauchst du einen dicken Schädel, um ja, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, was es auch immer heißt. Gott weiß, was er dir alles antun und zufügen kann. Er weiß, was für ein Gebilde du bist. So steht es in der Bibel. Er weiß deinen Lebensplan, deine Lebensstruktur. Und er kennt auch deine ganzen Entfaltungsmöglichkeiten. Und er weiß, welche Ausbildung du noch brauchst, was noch dazugefügt werden muss. Der Mensch ist mehr als nur ein Mechanismus, ein Roboter und eine billige Maschine, die nur funktioniert, was die Medizin und die Technik aus uns machen möchte. Wir brauchen etwas für den Körper, aber wir brauchen noch viel mehr für den Geist und für die Seele. Ja, der Mensch ist ein Ganzes und er sehnt sich immer nach was Ganzem. Er möchte was Ganzes, ja, Komplettes, diesen Meisterplan entdecken und noch zu diesem Meisterplan noch was dazu tun. Wir sind auf das Ganze angelegt, ihr Lieben. Wir sind ein soziales Wesen und ein gehorsamer, disziplinierter Mensch, der Selbstkontrolle hat, der erreicht unheimlich viel. Übe, 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 lerne, lerne, lerne. Verstehst du? Das gehört zum Leben. Und du lernst nur, wenn du was nicht weißt, wenn du deinen Aufsatz zurückbekommst, Thema verfehlt, sagst, nächstes Mal passiert mir sowas nicht. Nächstes Mal werde ich mich beim Thema bleiben und lieber nur einen Satz schreiben, aber das Richtige im richtigen Augenblick. Ja, der wirklich ein gehorsamer Mensch erreicht, was er erreichen möchte. Die meisten Menschen sind nicht selbstgehorsam. Die haben keine Selbstdisziplin. Deshalb erreichen sie nicht. Die lassen sich gehen, sie treiben wie ein Treibholz, das ist ihr Leben. Und die Menschen kommen nirgendwo hin. Aber der, wo Selbstkontrolle hat, wo sich selbst beherrscht, Und er kann auch Städte beherrschen, egal was er noch zu beherrschen hat. Der wird mit jeder Situation fertig, auch wenn sie noch so misslich ist, auch wenn sie noch so ungeschickt ist, noch so kompliziert und so weiter. Der kommt raus. Ja, der kommt raus. Der plötzlich aus dem ganzen Leichenhaufen, da kommt er und lebt. Wir kennen das, solche Geschichten aus der Pestzeit. Plötzlich, ja, sie haben einen Lebensgeist in sich. Was habe ich hier zu suchen? Der kommt, wo er hinkommen möchte, ihr Lieben. Ein gehorsamer Mensch wird das erreichen, was er will. Und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist mit einem Plan zu dieser Welt, in diese Welt gekommen. Gott hat ein Ziel in deinem Leben gesteckt. Und geht den Weg Gottes. Lebe nach dem Plan Gottes, wie der Plan Gottes ist. Versuch niemanden zu kopieren. Du bist ein Original. Du bist ein Original. Versuch nicht, irgendjemand nachzumachen. Es gibt genug Affen im Afrika oder sonst wo auf der Welt. Du bist nicht, wir stammen nicht von den Affen. So, nein, wir lernen selber auf eigene Füße zu stehen. Wir haben eine Selbstdisziplin. Wir sind nicht faul und wir gehorchen den Plänen, den Zielen Gottes. Viele Menschen wollen das Gute, aber sie tun nichts für das Gute. Ja, du musst was tun und konsequent bleiben und einfach. Du erreichst, wenn du was erreichen sollst. Ich denke nur an die liebe kleine Esther in der Bibel. Ihr kannst ihr Buch nachlesen, ihre ganze Story, ihre Geschichte. Sie ist für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe geboren und sie war für einen bestimmten Zweck dort als Prinzessin oder in dem Harem von diesem König Darius. Und da kommt dieser Mardukäer und sagt, Esther, wenn du schweigst, gibt es wieder einen Holocaust, da gibt es wieder. Da wird es wieder eine Vernichtung geben. Du musst zum König gehen, egal ob du gerufen bist oder nicht. Und dann hat sie einen Satz gesagt, was Christen viel mehr sagen sollten. Ich gehe. Ich werde den Plan Gottes verwirklichen. Und manchmal, vielleicht in der letzten Minute, es passiert so wenig in dieser Welt, weil die Leute Feiglinge sind, Weichlinge sind, Angsthasen sind. Sie wollen was ernten, aber sie wollen nichts sehen. Sei treu in deiner Berufung. In dem, was Gott in deinem Leben hineingestellt hat. Viele, sie tun nicht, was er sagt. Wie war das bei dem ersten Wunder Jesu in Kana? Was er euch sagt, das tut. Seid nicht so stolz und eingebildet. Ja, das ist Drecksarbeit. Wasserschleppen, das sollen Frauen machen. Das ist nichts für die Männer. Aber füllt die Krüge mit Wasser. Das war Jesu Gebot. Sei nicht so schade, niedrige Arbeit zu tun. Darum haben wir so viele enttäuschte Christen, die frustriert sind. Wer das Richtige tut, mit den richtigen Leuten zusammen und wer auf das Ziel zugeht, der wird das Ziel erreichen. Gott hat gute Pläne, gute Gedanken für jeden Einzelnen von uns, aber wir müssen selber diesen Plänen nachjagen. Gott macht nichts für uns. Ich bin so schockiert von Gott. Ich dachte, als ich junger Christ war, oh, das macht alles der Heiland, macht alles der Heiland. Aber ich war so enttäuscht, dass der Heiland gar nichts macht. Der Heiland sagt, Johannes, verteil du Traktate. Der Heiland sagt, gib du Zeugnis. Der Heiland sagt, bete du. Der Heiland sagt, mach du das. Ich muss das alles machen. Jage nach der Heiligung. Ich muss verzichten auf das und jenes und so weiter. Ich war so schockiert, dass der Heiland nichts für mich macht. Ich muss alles selber machen. Er hat mir nur gesagt, was ich machen soll. Ich muss nur hören, hinhören. Gott gab uns Aufträge. Macht euch die Erde untertan. Ja. Macht das Leben dir untertan. Gestalte dein Leben. Mach was. Du musst was aus deinem Leben machen. Wenn du damit anfängst, wirst du merken, und so weiter, plötzlich gehen die Türen auf. Als die Frauen am Ostermorgen auf das Grab zugehen und Jesus salben wollten, während sie hingingen, sie haben noch diskutiert unterwegs, wer wird uns den Stein wegwälzen, als sie dort ankamen, war alles schon erledigt, der Heiland war schon aufgestanden, die konnten die Öl wieder nach Hause nehmen, sie konnten Jesus gar nicht salben. Ja? Wenn wir anfangen zu gehen, Gott handelt. Und genauso wie die Aussätzigen, als sie das taten, was Jesus sagte, die 10 Aussätzigen, als sie zum Priester gingen, als sie an der Tür anklopften und der Priester die Tür aufmachte, die waren geheilt. Der Aussatz war weg. Gott hat mich gelehrt und ich möchte diese Lektion dir noch weitergeben, ganz schnell. Ja, wenn du ein gesegnetes Leben leben möchtest, fange an zu geben, zu teilen, fange an zu dienen, fange an zu lieben, fange an, ja, Gutes zu tun, so gut du kannst. Für Gläubige oder Ungläubige spielt keine Rolle. Gott fragt nicht. Weißt du, wer das ist? Gott sagt, diene. Du wirst erst gesegnet, wenn du anfängst zu segnen. Solange du nur über andere schimpfst, andere beneidest, auf andere eifersüchtig bist, wirst du nicht gesegnet. Segne und sag, oh, der Heilige ist so gut, guck mal, der hat dir geholfen, der hat dich bis jetzt durchgetragen. Der Herr ist so gut, Halleluja, Heilung, dass du mit dieser Schwester so gut wirst. Warum denn diesem Bruder? Du hörst ein Zeugnis, segne den Bruder, die Schwester, damit sie noch mehr gesegnet wird, noch mehr, dass der Herr noch mehr drauflegt. Ja, du wirst gesegnet, wenn du andere segnest. Nur dann und sonst nicht. Gott ist bei dir. Wenn du bei anderen bist, hör mir, was Gott mir gelehrt hat. Das gebe ich weiter, diese Lektionen. Gott ist bei dir, wenn du anderen Menschen beistehst, wenn du anderen Menschen unter die Flügel greifst, wenn du anderen Menschen unterstützt, wenn du andere Menschen ermutigst. Gott dient dir. Ja, halt dich fest. Gott dient dir, wenn du anderen dienst. Was kann ich für dich tun? Verstehst du? Frag und dienst und frag nicht, was springt mir dabei raus. Diene den anderen, egal in welcher Form. Gott sorgt für dich, wenn du anfängst, für andere zu sorgen. So viele Leute leben sorglos. Verstehst du? Die fragen nicht, wie geht's dem anderen? Hat er was anzuziehen? Hat er Schuhe? Hat er das? Wie kann er seine Stromrechnung bezahlen? Heutzutage 300.000 Deutsche können ihre Stromrechnung nicht bezahlen, weil in den letzten Jahren die Strompreise so hoch gestiegen sind. Frag doch mal die Leute in deiner Nachbarschaft. Ja, Gott sorgt für dich. Wenn du für andere sorgst, Gott hilft dir, wenn du anderen hilfst. Ist schrecklich, was ich sage, aber das ist so, wie ich Gott erlebt habe, was Gottesdienst ist. Der wahre Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in der Trübsal zu besuchen. Verstehst du, das ist, dass wir unsere Glieder dahingeben oder Körperteile, unsere Stimme, unsere Worte, unser Einsatz, dass wir für Leute uns einsetzen. Fang an, für andere Leute zu sorgen und Gott sorgt für dich. Die meisten haben das Geheimnis des Segens nicht verstanden. Sie denken nur, nehmen, das ist Segen, nur überschüttet werden. Nein, Segen ist, dass du geben kannst. Aber die wissen gar nicht, was es ist. Fang an. Ja, ich muss ja auch von was leben. Jeder muss von was leben. Aber fang an zu fragen, hast du heute schon was gegessen? Ja, frag. Du musst niemandem Geld geben, aber frag, ob er schon was gegessen hat. Den meisten Christen ist wenig vergeben. Oh, die freuen sich gar nicht, sind nicht so begeistert, sind nicht enthusiastisch. Sie verstehen gar nicht, warum können die anderen so Gott loben und preisen. Aber ich kann nicht nochmal die Hände hochheben, weil sie sind so wie voll und wie Blei. Und meine Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Fang an, anderen Leuten zu vergeben. Viele Christen sind unversöhnlich in aller Liebe. Gott will in dir was investieren. Der Segen funktioniert erst, wenn du anfängst loszulassen. Denk an diesen ungerechten Haushalter. Und er wusste, die werden mich aufnehmen in ihren Hütten. Ich preise den Herrn, ich gebe den Herrn weiter. Ich bin großzügig, nach oben aufrunden. Er hat sich gedacht, ich ernte, was ich jetzt sehe. Und Geschwister, genau das ist ein uraltes Gesetz Gottes. Das ist der Plan Gottes. Du erntest immer nur das, was du siehst. Die meisten Christen denken gar nicht so. Die denken nur, ich muss haben, ich muss was bekommen. Im gesamten Universum, egal was du jetzt von mir denkst, im gesamten Universum ist das Gesetz der Vergeltung, das Gesetz der Rache, der Belohnung, dieses Gesetz gilt im gesamten Universum, das Gesetz der Entschädigung, das Gesetz von Saat und Ernte, im gesamten Universum ist dieses Gesetz da. Kannst zum Mond fliegen, dort wird das Gesetz genauso funktionieren und wenn wir uns auf dem Mars mal niederlassen, wird das Gesetz genauso dort funktionieren. Wenn du zu anderen Menschen nicht gnädig bist, wird Gott auch zu dir nicht gnädig sein. Sei großzügig. Runde ab. Runde auf. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen. So wie du andere behandelst, so wirst du behandelt. Und die Bibel sagt, das ist das Gesetz, was der Gamaliel lehrte. Wenn so wie du behandelt werden möchtest, so behandle auch andere Menschen. Von Gott oder was weiß ich von wem. Wie du über andere sprichst, so spricht man auch über dich und urteilt dich. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ja, so wie man dich nimmt, wenn du so wirklich so positiv aufgenommen werden möchtest, dann musst du andere auch positiv aufnehmen. Ach, mein Bruder, meine Schwester, Halleluja, schön, dass du da bist. Und nicht, oh Gott, schick diese Frau nach Hause, verstehst du, wie es so und so. Wenn du anderen was antust, wird dir was angetan. Ja, an deinem Körper Und wenn du andere bedauerst und bemitleidest und beschimpfst und sagst, also dieses Weibstück oder dieser Mannsbild, verstehst du, der weiß nicht, wie er leben sollte. Wenn du andere kritisierst, wird dich das treffen. Das Leben besteht aus wie ein Bumerang. Das, was du rausschmeißt, kommt wieder zu dir zurück und trifft dich in deiner Schläfe. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, Gesetz Gottes, Plan Gottes, wie das funktioniert, der sollte sein Maul halten, würde Martin Luther sagen. Der halte seine Zunge in Zaum, dass er nichts Böses rede und schon gar nicht was Böses denke und dass seine Lippen nicht betrügen. Wer gute Tage sehen will, das Leben genießen will, die meisten Leute können das Leben nicht genießen. Die freuen sich nicht am Glück des anderen. Jetzt guck mal, die haben jetzt ein Kind gekriegt, die sind jetzt glücklich verheiratet. Segne diese Menschen, freu dich darüber. Guck mal, die haben jetzt eine Arbeit gefunden. Jetzt kann es auf eigene Füße stehen. Was weiß ich, freu dich. Und halte den Mund, rede keinen Unsinn über andere und schon gar nicht ein falsches Zeugnis über dich selbst und auch über die anderen nicht. Alles, was du über andere sagst, das kommt wieder zu dir zurück und es trifft dich, ist Eigentor. Und so viele, wir schießen so viele Eigentors und wundern uns, warum geht es uns so schlecht. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Löse dich von den Leuten. Nimm die Dinge nicht so ernst. Dramatisiere nicht die ganze Lage. Meine Bibel sagt, sei still vor dem Herrn. Weißt du, was es heißt? Nicht, dass ich vor dem Herrn gar nicht mehr rede. Rebelliere nicht gegen Gott. Ja, und warum mir? Mich anerkennen sie nicht, mich loben sie nicht, mir sagen sie kein Dankeschön. Die sehen gar nicht, was ich alles getan habe, verstehst du? Mich. Weißt du, das ist Egoismus pur. Gott hat einen guten Plan für dich. Leb für dich, arbeite für dich und suche deine Anerkennung von Gott und nicht von den Menschen. Gottes Plan, sei still vor dem Herrn. Je mehr du rebellierst, desto mehr verschlimmerst du deine Situation. Schluck die bitteren Pillen. Nimm die Dinge so an, wie sie sind, auch wenn sie ein Horror sind. Ja, nimm die Dinge so, wie sie sind. Gott kann auch aus dem Horror was Gutes machen. Halleluja. Aus Schrecken und negativer Situationen, unmögliche Situationen. Er kann das Schlimmste nehmen und das Beste draus machen. Denk nur an Josef. Ich möchte nicht in der Haut von Josef gesteckt haben, damals, als die Brüder ihn in die Grube geworfen haben und ihn nach Ägypten verkauft haben. Aber er musste mit seinem Problem fertig werden. Und Gott hat den Josef gesegnet, als er vergessen hat und als er vergeben hat, als er seine zwei Buben da in Ägypten gezeugt hat und so weiter. Da hat er es richtig, das Kapitel abgeschlossen. Er hat Ephraim und Manasse gehabt. Ach, ich bin so glücklich, ich habe wenigstens meine beiden Buben. Und der Herr ließ mich vergessen, was meine Brüder mir angetan haben. Und solange wir nicht vergessen können, was die Brüder, die Geschwister, die Mutter, der Vater, der Opa, der Onkel haben missbraucht, vergewaltigt, ausgenutzt, haben sie mich, was weiß ich, was sie mit dir alles gemacht haben. Vergiss es. Gott hat mein Schicksal gewendet, sagt Josef, als ich vergessen habe. Nicht nur vergeben. Ja, vergeben ist eine Sache, aber vergessen ist eine andere Sache. Und dann heißt es in der Bibel, das ist ein Gesetz Gottes, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Psalm 91, Vers 15, da sagt der Herr, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Gott soll uns zu Ehren bringen, Gott soll uns danken und Gott soll uns anerkennen und Gott soll uns belohnen. Hier in der Not kann Gott dir am allermeisten und am besten helfen und dir dienen. Gott will, dass dir gut geht. Das ist sein Gesetz, das ist sein Plan. So wie ein Architekt seinen Plan ausbreitet, das gehört dazu, zu deinem Leben. Psalm 73 noch. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wo ist denn das bei uns Christen? Wo ist das bei uns Christen? So bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Tag. Aber nein, der Pastor ruft mich nicht an. Die Geschwister kümmern sich nicht um mich. Keiner fragt nach mir. Ja. Du bist nur der Seelen allein. Aber der Herr ist meines Herzens Trost und mein Teil. Die meisten Leute glauben an Gott, aber der Herr ist nicht ihres Herzens Trost und ihr Teil. Denn siehe, die von dir weichen, die werden alle umkommen. Vergiss es. Du bringst sie alle um, die mit dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, lieber Gott. Halleluja, dass ich mich zu dir halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Das will ich verkündigen. Ja. Lerne durch die Führung Gottes praktisch und persönlich seinen Weg zu gehen, was es auch immer ist. Halte dich treu zum Herrn, sei treu in kleinen Dingen. Ja, aus dem sinnlosesten Zeug kann Gott was Sinnvolles machen. Sogar aus Mist kann er Humus machen. Und dann kommen die Regenwürmer. Ja, preis Gott. Und was gut ist, da wird der Boden durchgearbeitet. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Bei Gott hat alles einen Sinn, auch Umwege. Gottes Pläne. Ja, sind Umleitungen manchmal. Billy hat erzählt, und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, solche Situationen. Plötzlich sagt eine Stimme, mach den Blinker rechts und fahre rechte Straße, aber wir sind die Strecke noch nie gefahren. Und dann fährt man da und dann denkt man, Mensch, wie kann man so blöd sein, dass man den Blinker jetzt rausholt und fährt man hier die Strecke so und so und dann wieder die andere Strecke wieder rein. Und dann hört er nachher, dass da ein Unfall war. Er wäre in den Unfall mitverwickelt. Gott sagt manchmal Dinge und wir hören nicht auf seine Stimme. Und dann knallt es und dann sagen wir, mein Gott, warum hast du mich nicht bewahrt? Er kann dich nicht bewahren, weil du nicht auf Gott gehört hast. In der Bibel heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, so viele gehen in die falsche Richtung. Plötzlich bums, kracht's und gibt Scherben. Ja, lass dich vom Geist Gottes leiten. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Auch da hat Gott noch einen Plan, wenn du Umleitung bist und selbst wenn du in die falsche Richtung eingefahren bist, dann wärst du vielleicht mit dem und jenem nicht zusammengekommen. Ja, vertrau doch dem Herrn, dass der Herr keine Fehler macht. Auf Umwegen machst du positive Erfahrungen. Siegfried Fietz hat ein Lied geschrieben und gesungen, Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Ja, Gott selbst verwirklicht sich in unserem Leben. Er plant deine Ausbildung. Er weiß, was du noch lernen musst. Er schult uns. Er lenkt unsere Schritte. Er plant unsere Einsätze. Er, ja, arbeitet an uns. Wir haben da so ein schönes Lied. Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Er formt uns, er modelliert uns. Er macht Gefäße zu Ehren oder zu Unehren, welche auch immer. Das ist seine Sache, was für ein Gefäß du und ich werde. Danke Gott für jeden Tag. Für jede Situation, für jeden Zustand. Das ist alles im Plan Gottes, dieser Masterplan. Danke Gott für alle seine Wege, auch die du nicht verstehst, die Führungen. Für jede offene Türe, aber noch viel mehr danke Gott für jede geschlossene Tür. Die ist genauso wichtig wie die offene Tür. Denn nicht jede offene Tür ist eine gute Tür. Plötzlich bist du da im Aufzugsschacht. Verstehst du, weil gerade die Tür aufgegangen ist. Danke für jede Tür, der dir schließt. Wir leben von der Gnade Gottes, Geschwister. Gott mag ja dich leiten. Er will dich leiten und er will dich zum Ziel bringen. Und der Plan Gottes ist etwas für dein Leben, denn du bist ein Auserwählter oder Auserwählter Gottes. Gott will dein Wohlergehen. Er will dich an die Hand nehmen und sagt, Kind, das ist alles von mir zugelassen. Das ist alles mein Wille. Diese Pläne sollen dich vor dem und dem bewahren. Jesaja 54 noch, Vers 10. Es werden wohl Berge von dir weichen und Hügel werden hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Halleluja. Gott will dein Wohlergehen. In deinem Leben ist alles geplant. Bis ins kleinste Detail. Gott hat an alles gedacht. Wenn ich so meinen Organismus angucke, bin ich erstaunt. Da sind die Ärzte bis heute noch nicht auf alles draufgekommen. Was der Mensch alles so kann, wie sich das alles so entwickelt, wie sich das alles so funktioniert. Preis Gott. Hügel werden hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass dein Plan mit meinem Leben, mit unserem Leben perfekt ist. Deine Absichten haben immer einen guten Ziel. Du bist der Töpfer. Halleluja. Und Herr, du formst und du modellierst unser Leben. Und du hast eine ganz geniale Idee von jedem Einzelnen von uns. Und ich segne meine lieben Geschwister und Freunde, die diese Andacht auch heute noch im Internet hören oder wann sie auch immer hören werden. Herr, du wirst sie weiterführen, dass sie deine Wege verstehen. Deine Wege sind nicht unsere Wege und deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber du machst alles recht, Herr. Und dass wir hernach alles wunderbar verstehen und begreifen und ergründen. Und du wirst danach noch danken, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Herr, ich habe so viele Situationen in meinem persönlichen Leben, wo ich einfach sage, danke, Herr, für die vergangenen Wege, vergangene Führungen, vergangene Umleitungen, vergangene Schwierigkeiten, vergangene Herausforderungen, für die vergangenen Probleme. Du hast alles wohl gemacht bis zu diesem Tag. Lieber Gott, ich gebe dir Dank und Preis und Ehre. Amen.